ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Ein Problem gab es allerdings. Keiner, auch Sade selbst, wusste, ob sie überhaupt singen kann.
Sie klingt, Achtung Wortwitz, total smooth.
1000 Leute kamen nicht mehr in den völlig ausverkauften Club rein. Alle wollten diese angesagte neue Band namens Sade sehen.
Warm in der Stimme, aber cool in der Haltung.
Das ist so dieses typische Wiegen des Kindes im Arm der Mutter.
Ach. Wie sexy kann eigentlich ein Saxophon klingen?
Ja, Sexyphon.
Ich bin Frank König, hallo. Nico hat uns eine Sprachnachricht geschickt an 06131 92 93 94 95. Über WhatsApp und Signal geht das. Er hat einen Wunsch geäußert.
Hi, ich grüße euch. Ich höre total gerne eure Meilensteine auf Spotify. Und das macht total Spaß, euch dazu zu hören, so ein paar Hintergrundinformationen zu bekommen. Aber ich vermisse tatsächlich ein Album. Ich finde es nicht, oder mehrere Alben. Und zwar fände ich es richtig geil, wenn ihr mal die Johnny Cash American Recording produziert von Rick Rubin mal zum Thema machen würdet, weil die tatsächlich Meilensteine der Musikgeschichte sind. Würde mich wahnsinnig freuen. Macht weiter so und alles Gute.
Danke, Nico, für die Nachricht. Wir haben die American Recordings tatsächlich schon mal gehabt. Und zwar 2, also Unchained, 3, Solitary Man und 4, The Man Comes Around. Letztere ist noch bei Spotify. Die anderen Folgen wiederholen wir bestimmt auch mal wieder. Viel Spaß mit The Man Comes Around. Könnt ihr übrigens auch in der ARD Audiothek hören. Nur, dass das mal gesagt ist. Da gibt es die Meilensteine natürlich auch. Und wer sie abonniert, verpasst keine Folge. Vom Erscheinungsdatum dieser Folge geht es jetzt 40 Jahre zurück in den Juli 1984. Da kam nämlich Diamond Life von der Band Sade raus. Sade, so heißt auch die Sängerin und Songschreiberin mit Vornamen, Sade Adu. Krasses Debüt damals, als Liveband recht erfahren, mit so gut wie keiner Erfahrung, was Studio angeht. Aber das Debüt wurde ein Mega-Erfolg. Über 10 Millionen Alben wurden bis heute verkauft. Vierfach Platin in den USA und in UK. Brit Award und Grammy und natürlich fehlt Diamond Life auf keiner der bekannten Albumbestenlisten. Damit nicht genug. Mit Diamond Life schlägt die Musik der 80er eine neue Richtung ein. Kein Synthpop, kein Hair Metal, cooler Latin Jazz, Soul, R&B und was man den ruhigen Sturm, also Quiet Storm nennt. Geprägt von Sades Stimme, die einerseits cool und lässig und andererseits warm und sexy gleichzeitig klingen kann. Verzaubernd im besten Sinne. Und so klingt Diamond Life Smooth Operator klar. Ich habe mich natürlich ganz besonders über den Titel hier gefreut. Frankie's First Affair passt, war auch Anfang der 80er. Frankie war noch ganz am Anfang damals und man musste sein Fehlverhalten locker nehmen, singt Sade. Danke dafür. Und hier kommt noch der König. Your Love is King. Genug der königlichen Wortspielereien. Gewünscht haben sich das Album Hans-Peter Steenbock, Carsten Pohl, Chris Camaggio und Stefan Plisniuk. Und ich begrüße aus dem SWR1-Meilensteine-Team Jessica Pfeiffer. Hallo Jessica.
Hallo.
Und wir haben einen Gast. Einige von euch kennen ihn schon aus der Folge zu Franz Ferdinand. André Pittelkau, seines Zeichens Schlagzeuger, Musiker, Musiklehrer und ehemaliger Keyboarder der Liveband von Frieda Gold. Hallo André.
Hallo zusammen.
Jessica, was war los 1984 in der Welt und in der Musik?
In Deutschland wurde Richard von Weizsäcker zum Bundespräsidenten gewählt. Ronald Reagan wurde zum zweiten Mal zum Präsident der Vereinigten Staaten gewählt. In Deutschland startete das Privatfernsehen, kann man sich heute kaum vorstellen. Und in den USA waren auch noch die Olympischen Sommerspiele. In der Musikwelt hat sich einiges getan. Da könnten wir wahrscheinlich eine ganze Folge zum Jahr 84 drüber machen. Es war nämlich das Jahr des Pop. Ich habe mal ein paar Beispiele rausgesucht. Relax von Frankie Goes to Hollywood, Big in Japan oder Forever Young von Alphaville. Und natürlich auch Last Christmas von Wham. In den Charts war aber auch immer noch Girls Just Wanna Have Fun von Cyndi Lauper und auch Thriller von Michael Jackson. Und wir haben noch ein paar Knaller-Alben. Purple Rain von Prince, Born in the USA von Bruce Springsteen, Like a Virgin von Madonna und auch The Works von Queen.
Und mir fällt auch noch eins ein. Das haben wir hier sogar besprochen. Van Halen, 1984.
Ja, siehste, das Jahr der Musik.
Verlinken wir alles. Alle, die noch online stehen vor diesen großartigen Alben, verlinken wir in unseren Shownotes. Zuverlässig auf swr1.de. André, wie ist es zu deinem Live dann am Ende gekommen eigentlich?
Ja, Frank, du hattest das ja gerade schon erwähnt. Also Sade ist sowohl Spitzname der Sängerin als auch Name der Band. Denn, das muss man ja gleich vorweg sagen, Sade sind eine Band. Aber natürlich, Sade Adu ist natürlich das Aushängeschild und die Stimme der Band. Deshalb lohnt es sich auch zunächst einmal auf sie zu schauen. Musik war anfangs nämlich gar nicht Teil ihres Karriereplans. Mit 17 studierte sie erstmal Modedesign an der St. Martin's School of Art in London. Einmal ins Londoner Nachtleben abgetaucht, knüpft sie schnell Kontakte zu denen, die später zu den ganz Großen in Sachen Fashion, Kunst und Musik gehören sollen. Jean-Paul Gaultier, Spandau Ballet waren darunter, aber auch der Musikmanager Lee Barrett, der zu dem Zeitpunkt eine Funk-Latin-Band namens Pride managed. Pride war damals relativ angesagt unter Studenten, ein großer Hit blieb ihnen allerdings vergönnt. Und dann herrschte auch noch Personalmangel bei deren Background-Sängern. Manager Lee Barrett erinnerte sich an die Designerin Sade, die damals offenbar schon eine gewisse Aura umgab und lied sie einfach mal zu einer Audition ein. Ein Problem gab es allerdings, keiner, auch Sade selbst, wusste, ob sie überhaupt singen kann. Wie wir heute wissen, Gott sei Dank konnte sie singen. Und nicht nur das, gemeinsam mit Pride-Saxophonist Stuart Matthewman begann auch ihr Interesse am Songwriting zu wachsen. So, und jetzt passiert Folgendes. Die beiden schreiben ihre ersten Songs, treten versuchsweise einfach mal als Vorband von Pride auf und werden dann auch noch erfolgreicher als die Hauptband. Das Publikum liebt sie und vor allem die Stimme von Sade. Die trennen sich dann auch schnell von Pride und nehmen gleich mal die meisten Bandmitglieder von Pride mit. Namentlich wären das Sade am Gesang, Stuart Matthewman am Saxophon und Gitarre, Paul Denman am Bass, Paul Cook an den Drums und später kam dann auch noch Andrew Hale an den Keys dazu. So, Sade war also gegründet, aber wie kam es jetzt zu dem Album Diamond Life? Die Qualität von Sade machte schnell die Runde und als es dann zu einem kleinen Singles-Deal mit RCA Records kam, wusste Sade auch schon sofort, bei wem sie die Demos aufnehmen wollte und zwar bei Robin Miller, einem aufstrebenden Produzenten aus London, den sie aus vorheriger Zusammenarbeit schon kannte. Die beiden Singles, die in den ersten Sessions entstanden waren, waren Smooth Operator und Your Love is King. Und das sind übrigens auch die Versionen, die dann auf dem Album erschienen und nie wieder neu produziert oder gemischt worden sind. So, jetzt könnte das ja schnell zum Happy End kommen und als nächster Schritt das Album produziert werden. Aber leider gab es da auch so ein kleines Problem. Denn während Sade und Robin Miller von ihrer Arbeit absolut überzeugt waren, wurden sie von allen Plattenlabels als zu langsam, zu jazzig und überhaupt zu wenig zeitgemäß abgelehnt. So, und jetzt begeben wir uns auch schon auf den Endspurt dieser kleinen Geschichte, die nämlich gleichzeitig auch noch ein Meisterstück in Sachen Guerilla-Marketing wurde. Robin Miller und Sade waren nämlich im Gegensatz zu den Plattenlabels total überzeugt von ihren Songs und wollten nichts an der Musik ändern. Vielmehr dachten sie, brauchen sie mehr Aufmerksamkeit und einen kleinen Lift in Sachen Coolness. Wie praktisch, dass Sades damaliger Freund Robert Elms aufstrebender Journalist war und selbst natürlich viele Journalistenfreunde hatte. Unter anderem Nick Logan, der gerade das ultra-hippe Musik- und Lifestyle-Magazin The Face gegründet hat und zustimmte, Sade auf das Cover der Zeitschrift zu packen. Den antizipierten Hype ausnutzend, organisierte die Band im Alltempo ein Konzert im angesagten Heavens Club London und lud gleich auch noch das Who is Who der Journalistenszene ein, um dann großflächig davon zu berichten, was dann nämlich auch eintraf. Mehr als 1000 Leute kamen nicht mehr in den völlig ausverkauften Club rein. Alle wollten diese angesagte neue Band namens Sade sehen.
Abgefahren.
Am nächsten Tag hörte das Telefon von Sade dann auch nicht mehr auf zu klingeln und ihr wurde förmlich jede Art von Plattendeal mit jeder erdenklichen Höhe an Vorschuss angeboten. Sade typisch entschied sie sich für den Plattendeal, der zwar nicht den größten finanziellen Vorschuss versprach, ihr aber vollständige Freiheit in der kreativen Vision und vor allem bei der Wahl des Produzenten ließ. Und da gab es für Sade nur einen, Robin Miller. 6 Wochen harte Studioarbeit später lag dann das auf dem Tisch, über das wir heute sprechen, Diamond Life.
Ist eine abgefahrene Geschichte, ne? Also auch, ich glaube, lässt auch sehr viele Rückschlüsse auf die Persönlichkeit von Sade Adu zu.
Absolut.
Was so diese Idee angeht, dann lasse ich mich halt entsprechend auf einem hippen Magazin fotografieren und dann wird das schon abgefahren. Jessica, Warum ist Diamond Life für dich persönlich ein Meilenstein?
Ja, wir haben ja eben schon über das Jahr 84, das Jahr der Popmusik gesprochen und Sade hat ja immer gesagt, dass sie eigentlich Popmusik macht, aber ich finde, sie hat ihr eigenes Genre kreiert, wenn man das mal so sagen kann. Sie macht ja so eine Mischung aus Soul, Jazz, R&B, auch so ein bisschen Funk und ich finde, das macht sie aus und das macht auch dieses Album zu einem Meilenstein, dass sie einfach ein eigenes Genre geprägt hat. Ich denke, das kann man schon so sagen und sie ist ja auch dadurch zum Vorbild von ganz vielen Künstlern geworden, die ja auch auch heute noch Sade als ihr großes Vorbild sehen. Also zum Beispiel Beyoncé oder auch Alicia Keys. Und ein zweiter Punkt ist auf jeden Fall, dass auf dem Album Hits drauf sind, die man heute immer noch kennt. Also Smooth Operator und Your Love is King sind einfach Hits, die zeitlos sind, die auch Menschen kennen, die das Album 84 noch nicht gehört haben, sondern vielleicht irgendwie später zum Sade-Fan wurden.
Du zum Beispiel.
Zum Beispiel ich, genau. genau, und deswegen ist das Album für mich definitiv ein Meilenstein.
Smooth Operator kam als dritte Single raus. Da war das Album schon auf dem Markt. Wir haben es gerade gehört. Der Opener des Albums war also für alle, die die beiden Lead-Single Your Love is King und When I'm Going to Make a Living schon kannten, was wirklich neu ist. Ein Opener, der einen richtig reinzieht in das Album, das obwohl erst einmal gesprochen wurde und nicht gesungen. Hier kommt Smooth Operator. He's laughing with another girl. Another heart, placing high stakes, making hearts ache. He's loved in seven languages, diamond nights and ruby lights, high in the sky. Heaven help him when he falls. Welch ein mystischer Einstieg in ein Album. Mutig auch 1984 mit Congas, Jazzy, Saxophon und gesprochenem Wort zu beginnen. Das gab es nur auf dem Album. Die Single und der Radio-Edit, die hatten das nicht, André.
Nee, genau. Also die Single wurde da auf Radiolänge um den Sprechpart gekürzt, was ich aber auch total nachvollziehbar finde. So sehr ich Sade auch liebe, aber ich bin dann auch eher bei der Single-Version, wenn ich die Platte zu Hause höre. Aber mit oder ohne Sprechpart, Smooth Operator ist einfach wirklich der perfekte Opener für das Album, finde ich. Weil der setzt wirklich den Ton für die kommenden 44 Minuten Spielzeit, den das ganze Album so bestimmt. Man könnte sagen, so statt eines damals so übermäßig populären New Wave Sound à la ABC The Look of Love,
das ist so der Sound, der eigentlich en vogue war zu der Zeit, ne?
Genau, und statt dieser fetten Synthesizer und diesen elektronischen Drums gibt es hier plötzlich wieder echte Instrumente. Und das war für die 80er dann fast auch schon wieder revolutionär, nicht mit dem Strom zu schwimmen. Ich musste bei Smooth Operator auch eher an ein anderes Look of Love denken. Und zwar an das ebenso smoothe und Bossa Nova angehauchte von Dusty Springfield.
Hast du aber jetzt einen schönen Bogen gespannt, ne?
Zweimal The Look of Love. Einmal aus, genau, aus den 80ern und einmal aus dem Jahr 1967. Allerdings merkt man an der Produktion von Diamond Life, dass wir uns dann doch in den 80ern befinden. Und das liegt auch zum großen Teil am Schlagzeugsound. Der wurde nämlich nochmal nachträglich von Robin Miller bearbeitet. Robin Miller, der Produzent, ist zwar absoluter Analog-Fan und schwört auf echte Instrumente, aber bei einer Sache ist er dann doch mit der Zeit gegangen. Ich zitiere ihn mal. Ich machte ein Zugeständnis an das, was damals Mode war. Es waren die frühen Tage der Sampling-Maschinen, also nahm ich ein Bassdrum-Sample einer Lindrum und samplte zusätzlich meine alte Snare-Drum. Anschließend ersetzte ich die Bassdrum und die Snare-Drums der Drum-Tracks durch diese Samples. Puh, das ist natürlich jetzt ganz schön technisch. Aber ich habe da mal ein Beispiel mitgebracht, wie das klingt, wenn man nämlich den Sound einer akustischen Bassdrum durch den einer Lindrum tauscht. Am Anfang hören wir jetzt erstmal die normale Bassdrum und jetzt kommt die Lindrum.
Ja, klar.
Also, ne, ist schon ein Unterschied. Ja. Jetzt hört man nochmal die normale. Mhm. Ja, das ist schon ein Unterschied, oder?
Ja.
Also das Resultat bei Diamond Life ist dann auch so ein fetterer Sound mit einer gleichbleibenden Dynamik und weniger Schwankungen, was das Timing angeht. Da kann man natürlich schnell Gefahr laufen, dass der Sound dann leblos und künstlich klingt. Aber bei Diamond Life sorgen dann die ganzen wunderbaren kleinen Percussion-Instrumente wie Congas, Kabasa, Shaker, Triangel oder so dafür, dass es halt nicht so ist, sondern schön lebhaft klingt, ne? Mhm. Und meine Lieblingsstelle ist da eigentlich beim Saxophon-Solo von Smooth Operator, wo diese kleine Kabasa, ich habe die auch einmal hier zufällig, das ist ja dieses,
ja,
Das kennt man ja, dieses zylindrische Percussion-Instrument mit diesen Metallperlen, die man langratschen kann. Und ja, gerade im Saxophon so, ist das so schön zu hören, wie die kleine Kabasa den ganzen Song da mal so nach vorne schiebt mit der Triangel. Also wirklich kleine Instrumente mit echt großem Effekt.
Du hast dir in der Vorgeschichte erzählt, dass die Band eigentlich ursprünglich eine ganz andere Besetzung hatte und Smooth Operator ist ja tatsächlich ein Lied, was es schon gab.
Genau, also das gab es wohl schon in der Urfassung von der Band Pride und der ursprüngliche Schlagzeuger Paul Cook hat das auch jetzt ganz kürzlich erst auf seine Homepage gestellt und da kann man echt nochmal auch diesen alten Sound von Pride respektive Sade hören, also das hat schon fast so Ska-Punk-Anleihen mit sehr roughen Schlagzeug, einem richtig Punk-Bass, muss man schon fast sagen. Aber so der Kern des Songs ist durchaus erkennbar.
Genau, und es ist, man muss dazu sagen, ein ganz rauer Live-Mitschnitt, einfach im Raum Mikrofon aufgestellt, Tonbandgerät angeschaltet. Und der Song heißt witzigerweise, wie das Album jetzt heißt, nämlich A Smooth Operator hieß im Ursprung Diamond Life und klingt so.
Das hat echt schon was so von britischer Ska-Szene, ja. So, ne? So Oi. Ska-Punk,
genau.
So und Specials.
Ist, was mich daran immer freut bei so rauen Aufnahmen ist, das habe ich ja hier im Podcast auch schon öfter mal gesagt, dass irgendwie alle mit Wasser kochen und bevor sowas Hochglänzendes wie Smooth Operator raus wird, ist eben einfach ein Stück war, was live einen ganz anderen Charakter hatte und noch ganz rau klingt. Und ich finde immer diese Verwandlung von so einem Stück, das geboren wird und dann erarbeitet und sich erschlossen wird. Das finde ich immer eine ganz spannende Geschichte. Diese Geschichte, wie Magie aus Musik wird. Das ist, finde ich, immer großartig, dann auch den Unterschied zu hören.
Ja, und da sind natürlich ganz besonders auch, also immer wieder auch Produzenten natürlich mit dran beteiligt, ne? Die dann das Potenzial sehen, die so diesen rohen oder diesen kleinen ungeschliffenen Diamant sehen und daraus dann das machen, was am Ende dann ja irgendwie ein chartfähiger Song ist. Ne?
Diamond Life halt.
Ungeschliffener Diamant, genau, so. Ich wollte es auch gerade sagen.
Bitte?
5 Euro in die Kasse.
Also. Ja. Das gesprochene, erzählte Intro des Songs lässt natürlich schon ahnen, dass sich eine ganze Geschichte hinter dem Text verbirgt. Eine Geschichte über einen ziemlich zwielichtigen Typen, Jessica.
Ja, genau. Es geht um einen Hochstapler, der sich in den hohen gesellschaftlichen Kreisen bewegt und Frauen um den Finger wickelt und benutzt. Also das, was wir schon in vielen anderen Songs bestimmt schon gehört haben. Darum geht es. Sade singt ja zum Beispiel, he's laughing with another girl, playing with another heart. Also er lacht mit einem anderen Mädchen und spielt mit einem anderen Herz. Und das macht er überall, coast to coast, LA to Chicago, love for sale. Also Liebe zu kaufen, deutet er an. Und in dem Song heißt es, er würde also Geld machen mit den Frauen, deren Herzen er bricht. Also his heart is cold, sein Herz ist kalt.
Ganz spannend ja auch die Umsetzung im Video. Erzählt ja auch eine Krimi-Geschichte sozusagen, ne?
Auf jeden Fall. Man könnte sagen, es ist eigentlich schon fast so ein kleiner Kurzfilm, so ein Krimi-Kurzfilm. Es gibt ja 2 Versionen des Videos, eine kurz und eine lange. In der kurzen, die ja wahrscheinlich die meisten kennen, die Version, da spielt das Ganze in einer Bar oder in einem Nachtclub. Und dieser Hochstapler, der wird gezeigt, ganz schick im Anzug, wie er quasi in diese Bar reinkommt. Sade tritt da mit ihrer Band auf. Und der Hochstapler, der setzt sich an einen Tisch mit anderen Männern im Anzug und macht da irgendwelche dubiosen Geschäfte. In einer anderen Szene zeigt er einem Mann eine Waffe. Also man kann schon so ein bisschen den Charakter dieses Mannes erahnen. Und offenbar ist er in dem Video auch mit Sade zusammen. Er wirft ihr eine Kusshand zu. Später wird er dann aber im Bademantel gezeigt, in einer Wohnung mit einer anderen Frau. Also man sieht auf jeden Fall, dass da in dem Video auch auf den Text geschaut wurde, das wurde genauso umgesetzt und es lässt sich auch erahnen, dass er von der Polizei überwacht wird. Wie das Ganze aber dann wirklich zusammenkommt, das sieht man dann einfach erst in der langen Version des Videos. Da wird man dann mitgenommen und zwar geht es darum, dass Sade ihn offenbar überwachen soll. Sie wurde von der Polizei auf ihn angesetzt, weil er ihr Manager ist und am Ende löst sich das Ganze dann so auf, dass sie nach dem Auftritt diesen Hochstapler mit der Kellnerin beobachtet. Sie wirft dabei eine Kiste um, wird dabei erwischt von dem Hochstapler und der Kellnerin und sie rennt weg. Der Mann verfolgt sie und will sie dann vom Dach stürzen. Also wirklich mit beiden Händen am Hals will sie umbringen. Und die Polizei kommt, es wird geschossen, es wird geflüchtet und das Video endet dann damit, dass der Hochstapler erschossen wird von der Polizei, vom Dach fällt und stirbt. Also ganz klassischer Krimi.
Ja, genau. Und ich muss es an dieser Stelle einfach erwähnen. Es gibt genau von dieser Geschichte, die Smooth Operator im Song erzählt, eine wunderbare deutsche Persiflage oder soll man sagen, eine deutsche Interpretation von Smooth Operator von den Rottgau Monotones aus 1985. Selbes Thema wie im Original. Hier kommt Hallo, ich bin Hermann.
Habe ich dir eigentlich heute schon gesagt, dass ich dich liebe? Ne? Und der Fuchs um deine Schulter, es muss ja auch ein ganz wilder Jäger gewesen sein, der den geschossen hat.
Würde mich mal interessieren, was Sade davon hält.
Ja. Oh Gott. Ich muss dir auch was sagen, schlägt mir ständig auf den Magen, denn ich hatte leider nicht viel Glück. Meine Bank, auf die ich baute, hatte leider eine Flaute und jetzt krieg ich gar nichts mehr zurück. Doch hab ne Idee, wie ich's wieder packen kann. Fehlt halt das Budget, ja, sonst könnte ich jetzt gleich ran. Sag mal, süße Fee, könntest du mir momentan was leihen?
A busy was leihen.
Oh mein Gott.
Es ist einfach total liebevoll, crazy gemacht. Ich liebe es. Zurück zum Original und vor allem zur Originalstimme. Nichts gegen Henny Nachtheim, aber so schön klingt er nicht wie Sade. Vor allem klingt Sade nicht so schleimig wie er in der Rolle des Hochstaplers, sondern sie nimmt ja gar nicht die Rolle des Hochstaplers ein, sondern sie ist ja diese Erzählerin, cool und distanziert und doch irgendwie mitten im Geschehen. Wie macht sie das? Also zum einen distanziert und zum anderen mittendrin. Das ist ja auch so ein bisschen das Spiel, das sie die ganze Zeit spielt auf dem Album, Jessica.
Ja, also ich finde, wenn man sich den Text nochmal verinnerlicht, es geht um einen Betrüger, der mit Frauen spielt, Frauen, ich sag's mal, verarscht. Da könnte man ja meinen, dass sie vielleicht eher mit Nachdruck singt, wütend, frustriert, so wie man das kennt, wenn es solche Songs gibt. Aber sie macht da das totale Gegenteil. Sie klingt, Achtung Wortwitz, total smooth. Sie klingt total cool. Sie hat so eine gewisse Distanz, einen gewissen Abstand zu dem Ganzen und halt diese typische Sade-Stimme. Sie ist warm, ruhig, angenehm. Also ein totaler Kontrast zum Inhalt. Und ich finde, Sade und ihre Stimme, die sticht ja einfach raus. Also da kommen die ersten paar Sekunden eines Songs von ihr im Radio und man weiß sofort, es ist Sade, auch wenn man den Song vielleicht nicht kennt. Und das ist bei Smooth Operator auf jeden Fall auch so.
Und es ist ja auch diese Spannung. Du hast eben gesagt warm, ich habe gesagt cool. Das ist ja genau das Gegenteil. Und trotzdem trifft beides zu, ne?
Ja, ich denke, warm in der Stimme, aber cool in der Haltung.
Mhm. Das trifft sehr gut. Your Love is King ist die zweite Nummer vom Album, kam als Leadsingle in UK schon im Januar 84 raus und war Platz 6, der größte Charterfolg für die Band im Vereinigten Königreich. Hier kommt Your Love is King, ein unwiderstehliches Liebeslied.
Bei dem Song denke ich immer, wie sexy kann eigentlich ein Saxophon klingen.
Ja. Sexyphon.
Ja.
Oh, ja.
Your love is king. Crown you in my heart. Your love is king. Never need to part. Your kisses ring. Round and round and round my head. Touching the very part of me. It's making my soul sing.
Ja, da ist er wieder, Jessica. Eben haben wir noch die in der Haltung coole, distanzierte Sade und jetzt wird es ganz warm ums Herz, eine schon intime Stimmung, die sie da erzeugt.
Ja, total. Ich finde, es wird richtig, richtig warm ums Herz. Es wird vor allem viel romantischer. Es wird richtig sexy, finde ich auch. Mhm. Und ich finde, dass sie in diesem Song auf jeden Fall auch klar und selbstbewusst klingt. Also ich stelle mir das vor, dass da die Liebe ihres Lebens sitzt und sie singt ihm gegenüber Your Love is King. Und sie klingt für mich sehr selbstbewusst, wie eine erwachsene Frau, die weiß, was sie will und die selbst für das einstehen kann, was sie gerne sagen möchte. Und ich finde, das hört man ihr daraus. Also sie klingt auf jeden Fall romantisch, aber auch mit einer sehr selbstbewussten Haltung.
Mhm. André, zur intimen Stimmung der Songs trägt natürlich auch die Instrumentierung und das Arrangement bei. Was passiert da?
Ja, total. Also ich habe das mal versucht, mal so ein bisschen am Klavier zu spielen. Und das, was da so ein bisschen entsteht, habe ich dann irgendwie diesen Geborgenheitseffekt genannt, des Songs. Und also da muss man sich natürlich fragen, wie entsteht er jetzt? Und also wir haben ja zunächst einmal das, was auf viele Songs des Albums zutrifft. Relativ wenige flächige Akkorde auf dem Klavier, mit diesem leicht jazzigen Touch. Percussion, eine einfache Bassbegleitung und neben dem Gesang natürlich, Jesse hat es gerade schon gesagt, der unverwechselbare Sound des Tenorsaxophons. Ja, und jetzt nehme ich mal einfach nur die zwei Akkorde der Strophe. Da sind nämlich A-Dur und D-Dur. So wie es jetzt gespielt wurde, hat es natürlich noch sehr wenig von Geborgenheit. Ne?
Ja, klingt eher nach Marschmusik.
Richtig, das ist nämlich auch genau der gerade Takt. Ne? Und deswegen ändert man zunächst einmal erst die Taktart. Und zwar von dem geraden zu dem ungeraden Takt 6/8. Ne? Takt, ja. Takt, 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 takt. Und dann haben wir dann... Das ist schon, jetzt schon.
Wippt man besser, so leicht, ne? Mit, ne? Ja, ja.
Klingt
das ist jetzt schon
auch,
besser.
Ja.
Da entsteht auch so direkt so eine schöne Pendelbewegung, ja. Die erinnert einen dann vielleicht sogar, das hat meine Ausbildungslehrerin im Musikunterricht immer gesagt, das ist so dieses typische Wiegen des Kindes im Arm der Mutter.
Ach, wie schön.
Also dieses,
ja.
Dieses, ne, so dieses absolute Gefühl der Geborgenheit, wenn es um diese ungeraden Takte geht. Oder meinetwegen auch der Klammerblues mit seinem Liebsten oder seiner Liebsten im Festsaal. Aber der Rhythmus, ne? 6/8.
Ist ja auch das Gleiche.
Absolut, ja, genau. Oder natürlich der Hochzeitstanz aller Hochzeitstänze, der Walzer, auch natürlich im ungeraden Takt. Da haben wir jetzt schon mal den Rhythmus. Fehlt noch der jazzige Touch. Und das geschieht durch Akkorderweiterung, in diesem Fall durch eine große Septime.
Mhm. Ja, klingt direkt romantisch.
Ja, ne? Das ist nämlich genau das. Durch diese große Septime bekommt der Akkord so einen schönen, absoluten, konsonanten Wohlklang. Ne? Das ist so richtig harmonisch, wie ja auch so eine harmonische Beziehung laufen sollte. Ne? Und die Akkorde wollen auch nirgendwo hin. Es bildet sich so eine schöne Fläche und es hat so was Schwebendes, ne, was Flächiges, was Leichtes. Und jetzt mache ich auch den Wortwitz, also so schwebend wie auf Wolke 7, könnte man sagen. Ne?
Ja, passt gut.
Ne? Ja.
Ja. Sehr schön erklärt. Also man fühlt sich gleich geborgen hier im Podcast.
Ja, also das ist genau der wiegende Rhythmus eines 6/8-Taktes und dazu noch diese harmonisch sehr angenehme große Septime. Ne? Und die lösen halt so wirklich unweigerlich diesen Geborgenheitseffekt bei Your Love is King aus.
Die British Invasion der 60er Jahre hat gezeigt, dass es plötzlich möglich war, mit in einem Vereinigten Königreich produzierter Musik auf dem US-Markt Fuß zu fassen oder ihn gar zu erobern. Aber längst nicht allen gelingt das. Am 2. Februar 1995 gab es für Diamond Life 4-fach Platin für über 4 Millionen verkaufte Exemplare allein in den USA. Ein Mega-Erfolg für Sade, die ja aus dem Vereinigten Königreich stammen. Und dieser Erfolg hat mit diesem Song hier begonnen. Die erste Sade-Single in den USA war Hang On To Your Love. Die Gitarre ist so fantastisch.
Ja.
Auch dieser Stereo-Effekt, ne?
Genau, auf der einen
Call
Seite.
Call and Response eine. Quasi.
Ja. Ja, das lohnt sich dann, da lohnt sich eine gute Anlage.
Ja.
Oder gute Kopfhörer.
Ja.
Hang on to your love.
Hang On To Your Love, ein kühner, aber durchaus nachvollziehbarer Schritt der Plattenfirma, die Nummer als erste Single auf den amerikanischen Markt zu bringen, André.
Ja, absolut. Also der amerikanische Ableger von CBS Records, das war ja das damalige Label von Sade, hatte nämlich echt Probleme, Diamond Life da irgendwie in den USA zu vermarkten. In Europa waren die ja schon längst ein absoluter Megaseller, aber wer im Mutterland des Souls und R&B Fuß fassen wollte, der musste sich da echt auf harte Konkurrenz einstellen.
Ja, klar.
Also ja, der damalige Sound, der war ja echt so von Giganten wie Luther Vandross bestimmt. Hier dann Never Too Much.
Ja, funky Basslinie, fette Produktion, ne?
Absolut fett, genau. Und auch das, was man so unter in Musikerkreisen unter abgecheckt nennt, ne? Also ja. Absolut, die wissen auf die letzte 32, was sie da machen, ne? Einfach total Vollprofis. Und dann Anita Baker natürlich.
Sweet Love ist das, ne?
Genau. Auch genau das gleiche wieder. Fette Drums, fette Fill-Ins, was man nie bei Sade hört.
Ja.
Oh, wunderbar. Und wir hingegen, das waren Sade und drei schmächtige weiße Jungs. So hat Saxophonist Stuart Matthewman die Situation damals so ein bisschen nicht ganz ohne Selbstironie zusammengefasst. Aber so ein bisschen was ist ja auch schon dran. Also der Sound von Sade ist tendenziell eher einfach, reduziert und lebt ja von den gerade schon genannten so Flächen, kleinen Loops, auf denen sich dann der Gesang entfalten kann. Aber es sind so keine ausladenden Studioproduktionen mit achtfach Bläsern, Synths, Backing-Vocals und so weiter. Und deswegen hat man sich dann für Hang On To Your Love entschieden, weil das wirklich so diesen eindeutig funkigsten Groove hat mit der treibendsten Basslinie vom Album. Und so ein bisschen höre ich da auch Michael Jackson mit seiner wahrscheinlich markantesten Basslinie von Billie Jean raus.
Und ganz besonders schön ist auch hier der Instrumentalteil in der Mitte von Hang On To Your Love. Da ist ein schöner Wechsel von der Stimmung drin. Hört euch das mal an. Ja, jetzt karibisch.
Ja, das zeigt noch ein bisschen die Wurzeln von Pride mit diesen Funk- und Latin-Anleihen. Ne? Mhm. Man merkt doch einfach, dass die unfassbaren Spaß im Studio hatten und einfach da sich ein bisschen ausgelebt haben. Ne?
Ich finde auch, was bei dem Song total auffällt, ist, dass bei den anderen Songs, über die wir schon gesprochen haben, ja das Saxophon so präsent ist. Und das ist in dem Song ja gar nicht so. Da geht es ja mehr so um Bass und Gitarre. Das fand ich auch noch sehr spannend.
Ja, das macht es halt so verträglich für den amerikanischen Funk-R&B-Markt, dass es eben da, obwohl nicht so auf komplett Hochglanz und Fett produziert, eben einfach auch auffällt, einfach durch diese coole Attitüde, die die Nummer hat.
Total.
Auf jeden Fall, genau. Das geht echt so, das betont dann eher echt so tieferen Frequenzen, ne? Ja. Und nimmt auch sofort mit in den Groove und man muss sofort die Beine bewegen.
Und Hang On To Your Love, halten wir fest, war der Türöffner für Sade in den USA. Marketingtechnisch super klug ausgesucht, dass Sade und die schmächtigen weißen Jungs, auch ein schöner Bandname irgendwie, Sade und die schmächtigen weißen Jungs, da durchstarten konnten in dem Mutterland von R&B und Soul. Ja. Weiter geht's mit dem fünften Track vom Album, When Am I Going To Make A Living, mal kein Liebeslied.
Da haben wir wieder die Basslinie. Mhm.
Auch nicht zu viel.
Ja.
Das ist richtig sparsam, aber alles da, wo es sein soll.
Und die Gitarre ist auch da.
Ja.
Funky.
Ja. Aber mit einem sehr, sehr warmen Sound für Funky Sound, ne? Es hat einen viel wärmeren Klang als bei vielen anderen Funkproduktionen.
Ja.
When Am I Going to Make a Living war bei uns die zweite Vorab-Single vom Album und wir erinnern uns, soweit uns das möglich ist, es waren die Thatcher-Jahre damals. Die Premierministerin Margaret Thatcher, auch die eiserne Lady genannt, hatte im Königreich eine neoliberale wirtschaftliche Rosskur verschrieben. Arbeitslosigkeit war eine Folge. Die Schere zwischen Arm und Reich ging schon damals immer weiter auseinander. Und das Diamond Life, das diamantene Leben, das der Hochstapler in Smooth Operator anstrebt, kommt auch in diesem Song vor. Es gibt Haie, Diebe, Geschäftemacher. Aber am Ende singt Sade, dass man sich immer an die eigene Nase fassen soll und nie aufgeben soll, daran zu glauben, dass man was schaffen kann im Leben. Das hätte der eisernen Lady dann wiederum gefallen. Sade Adu kennt beide Seiten, Jessica.
Ja, genau, das würde ich auch sagen. Sade weiß, was es bedeutet, viel und auch schwer zu arbeiten und dass das Leben auch nicht immer einfach ist. Sade ist ja selbst in Nigeria geboren. Ihr Vater war Dozent, der hat Wirtschaft an der Uni gelehrt. Ihre Mutter war Krankenschwester und nach der Scheidung der Eltern mit 4 Jahren ist sie ja dann mit Mutter und Bruder nach England gezogen. Und während der Aufnahmen vom Album Diamond Life hat sie mit ihrem Freund in einer ehemaligen Feuerwache in Nord-London gelebt. Die beiden hatten keine Heizung. Sie hat sich im Bett umgezogen, weil es sonst zu kalt war. Und auch das Bad war zum Beispiel in der Küche. Und sie hat gesagt, wir haben damals richtig gefroren. Also ja, da hat sie schon einiges erlebt, würde ich sagen. Und das kommt auch inhaltlich im Song auf jeden Fall rüber. Sie stellt ja immer die Frage, wann kann ich endlich meinen Lebensunterhalt verdienen? Also sie singt davon, Menschen wollen ein Leben, das sie sich nicht leisten können. Und dafür lügen sie und streiten und stehlen. Und am Ende bekommen sie eben doch nicht das, was sie wollen. Sie singt ja zum Beispiel auch, they'll waste your body and soul if you allow them to. This is time to start believing in yourself. Also sie, damit meint sie vielleicht den Staat, die Politiker, die kümmern sich sowieso nicht um dich. Und das ist dann auch der Zeitpunkt, an dem du an dich selbst glauben musst und einfach Dinge in die Hand nehmen musst. Also es ist ein durchaus kritischer Song, finde ich, aber auch gleichzeitig irgendwie schon motivierend, die Dinge eben selbst in die Hand zu nehmen. Und ich finde inhaltlich zumindest auch sehr gut gealtert. Also der Song ist aus 84, aber könnte auf jeden Fall heute, genau, könnte immer noch aktuell sein.
Ja, finde ich auch. Man weiß ansonsten nicht so viel über das Privatleben von Sade, ne? Also es ist, die umgibt sich mit dieser mystischen Aura, glaube ich, auch privat sozusagen. Also sie ist jetzt zwar ein Covergirl gewesen und ein Superstar der Musik, aber kein Celebrity wie andere. Also
total. Und ich finde auch, das ist so das Spannende an ihr. Also wir haben uns ja jetzt auch sehr viel mit Sade im Vorfeld dieser Folge beschäftigt und ich muss sagen, für mich bleibt sie trotzdem noch so ein bisschen ein Mysterium. Man merkt ihr ja schon an, dass sie zum Beispiel auch Mode studiert hat. Sie trägt tolle Outfits. Sie hat ja immer diese roten Lippen und diese Kreolenohrringe und ich finde, sie wirkt da auch immer sehr elegant. Ich finde, sie strahlt so eine Ruhe aus. Aber wie du schon gesagt hast, Frank, man weiß wirklich kaum was über sie. Sie lebt ja sehr zurückgezogen in England. Sie hat da ein kleines Cottage, also einen alten Bauernhof damals gekauft. Und ja, ich glaube, sie tritt ja selten einfach in der Öffentlichkeit auf. Wir wissen wenig. Sie hat einen Sohn, das ist ja bekannt. Aber ich finde, das macht auch so ihren Charme aus. Und es gehört irgendwie zu ihrer Persona, zu ihrer Künstlerfigur auch dazu, dass man einfach nicht viel weiß. Und ich glaube, das ist ja auch sehr wichtig, dass es ihr einfach um die Kunst und um die Musik geht und nicht um sie als Person.
Mhm. Wo du es gerade erwähnt hast mit dem Cover von Face Magazin, also das war ja auch tatsächlich so, dass sie gesagt hat, okay, wir machen ein Foto für das Cover von unserer Platte und ne, für das Face Magazin, aber da hat sie da so kreativ mit eingewirkt, sie hat dann am Ende, glaube ich, 3 Fotos freigegeben und die wurden erstmal auch nur diese 3 Fotos für die erste Zeit der Promotion autorisiert und freigegeben. Ne? Also sie hat da nicht irgendwie groß Paparazzi an sich rankommen lassen oder irgendwas, ne? Und das finde ich auch total spannend.
Sehr gut ist ja auch das Konzept des Albumcovers selber. Da ist ja auch erstmal sie. Also sie ist die Band sozusagen. Also Sade macht es ganz bewusst so. Und ich glaube, bei der CD-Version ist es so, wenn man aufklappt, sieht man die schmächtigen Jungs, die schmächtigen weißen Jungs. Ne? Dann da sind die erst zu sehen.
Ja, ich habe ja das Plattencover gerade in der Hand. Und da ist Sade vorne drauf. Aber drinnen sind nochmal dann genau die Fotos der Mitmusiker und auch nochmal von Sade selber. Und ja, das war natürlich auch, wie ich schon eingangs gesagt habe, das ist natürlich auch einfach, Sade ist das Gesicht der Band und die Stimme und ja, trotzdem ist es aber natürlich am Ende eine Band und ich glaube, das würde sie auch selbst sagen, weil die Leute sind auch einfach mal seit 40 Jahren in der gleichen Besetzung zusammen.
Das
muss man auch erstmal schaffen.
Ja. Ja, absolut. Und klar, der Drummer, da gab es so einen Wechsel, der ist offenbar direkt nach der Produktion ausgestiegen. Mhm. Und das hängt wohl meines Wissens auch damit zusammen, dass er so die Produktionsmethoden von Robin Miller, was die Drums angeht, nicht ganz so gut fand. Und,
naja gut, wenn man sich anhört, wie es ursprünglich klang, ist wahrscheinlich ist ja ein völlig anderer Schlagzeugstil, kann man ja sagen, oder? Was sagt der Schlagzeuger dazu?
Ja, absolut. Das ist, daran merkt man auch total, das ist nachbearbeitet, das ist vom Timing her gerade gerückt. Durch diese Samples ist das fetter, wie ich ja vorhin schon erklärt habe. Und offenbar war es so, dass er dann auch ins Studio gekommen ist am nächsten Tag und hat seinen eigenen Drumtrack nicht mehr wiedererkannt. Und da wäre ich natürlich auch ein bisschen beleidigt, muss ich sagen.
Das wollen wir nicht. Nee. Als wir im Vorgespräch zu dieser Folge die Songs festgelegt haben, über die wir sprechen wollen, da hatte André gesagt, dass er sehr gerne Cherry Pie dabei hätte. Und ich meine, mich zu erinnern, dass dieser Wunsch was mit dem Intro zu tun hat, welches hier jetzt schon im Hintergrund läuft. Assoziationen sind erwünscht.
Oh, ja, also ich lege gleich los. Also ja, der ganze Song ist natürlich einfach großartig, aber im Intro hört man ja auch das, was die Band nie müde wird zu betonen, immer wieder, nämlich den Soul als der entscheidende Einfluss und Inspirationsquelle schlechthin für die Band. Ne? Mhm. Und das ganze Intro wirkt eigentlich da wie so eine Zitatensammlung aus Marvin Gaye, Isaac Hayes und den Temptations. Ne? Also man muss nur mal den Beginn von Theme from Shaft von Isaac Hayes hören und da auf die Hi-Hat und die Wah-Wah-Gitarren achten.
Das ist ja auch so ikonisch eigentlich schon. Du hast ja die Filmbilder vor den Augen. Ne?
Ja. Ach, damals gab es noch richtig gute Filmmusik.
Also die Wah-Wah-Gitarre.
Genau, die Wah-Wah-Gitarre, diese treibende Hi-Hat. Ne?
Ja.
Und dann mischt man das mit diesem markanten Basslauf von Papa Rose Rolling Stone.
Das sind auch so Songs, da brauchst du drei Töne maximal, ja. Ne, und du weißt, wo du bist.
Ich finde es ja auch schön, wenn es so Songs sind, wo sie sich im Intro erstmal Zeit lassen, bis es wirklich losgeht. Ich finde, das hat man bei der Musik heute gar nicht.
Nee, das stirbt wegen Streaming aus, weil es eben immer sofort auf die 12 geht. Ich sage immer, das erinnert mich so an Vor-Internet-Zeiten Telefonsex-Anzeigen, weißt du? Vollgas in 100 Sekunden. Es muss immer sofort knallen. Im Grunde sind diese modern produzierten Songs ja Pornografie für die Ohren, also musikalisches, weil es immer sofort Vollgas gibt und keine Zeit mehr ist, etwas schön einfließen zu lassen. Heute ist es so, dass quasi es ein Gesetz ist, du musst möglichst schnell und sofort auf den Punkt kommen und sobald sowas zum Dogma wird, ist es natürlich der Tod für kreative Musik. Hier halten wir fest, wir haben es viel im R&B, im Soul, im Funk, vor allem auf diesem Album ist es natürlich prominent vertreten, sich gute Zeit zu lassen für wunderschöne aufbauende Intros. Und wir haben natürlich jetzt hier zwei der Vorbilder gehört. Da stecken noch ein paar andere drin natürlich. Ja. Theme from Shaft. Marvin Gaye noch, genau. Wir haben jetzt Theme from Shaft und Papa Was a Rolling Stone gehört, die man hier wirklich regelrecht fühlen kann, wenn man Cherry Pie hört von Sade. Ja, absolut. Mensch, wir sind schon am Schluss erstaunlicherweise unserer Folge. Was bleibt als Vermächtnis? Da würde ich heute mal unserem Gast den Vortritt lassen, André. Was sagst du, was ist das Vermächtnis, wenn man heute Musik hört?
Ja, also neben der Tatsache, dass ich wirklich keine zeitgenössische Soul- oder R&B-Sänger kenne, die nicht Sade als Inspiration oder Vorbild nennt, zitiere ich jetzt einfach mal den New Yorker East Coast Rapper Rakim, Der hat nämlich gesagt, ich bin mit Soul-Musik aufgewachsen, aber als mein Vater mir Sade kurz vor dem Durchbruch mit Diamond Life vorgestellt hat, war das eine Offenbarung. Diese Stimme und ihr Style haben selbst die härtesten Typen aus den New Yorker Vierteln umgehauen. Also, wenn das mal kein Kompliment ist und absolute Street-Credibility zeigt, ne, das ist ja wirklich, ja, mehr geht nicht. Ne? Und das ist auch einfach das Vermächtnis. Sades Musik ist und bleibt zeitlos und lebt einfach über Generationen weiter. Ne? Also der beste Beweis dafür ist ja, dass ich hier gerade das Original-Vinyl aus dem Jahr 1984 meines Vaters in den Händen halte.
Ja, es hat sich gut gehalten offensichtlich. Ja. Jessica, hast du dem was hinzuzufügen?
Eigentlich hat André alles schon gesagt. Also ich finde auch der Einfluss, den sie auf Künstlerinnen und Künstler auch heute noch hat, ist einfach riesig. Und ja, wir hatten ja anfangs auch drüber gesprochen. Ich bin Jahrgang 93 und kenne Sade vom 2000er Album Lovers Rock. Und ich habe sie damals erst kennengelernt, konnte mich jetzt mehr mit ihr beschäftigen. Und ich glaube, es geht vielen jüngeren Menschen so, dass sie vielleicht Sade erst nach Diamond Life kennengelernt haben, aber sie trotzdem ja immer noch gerne hören. Und ich finde, das ist auch nochmal so das Besondere bei ihr. Diese Stimme, die hört man, die erkennt man sofort und ja, die macht direkt dieses wohlige Gefühl. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein Vermächtnis, diese Stimme, das hat nicht jeder.
Jesse, ja. André, darf ich es verraten? Bei André war es der Papa, der ihm Sade näher gebracht hat und bei dir war es die Mama. Jessica.
So ist es.
Also Musik, die ganz offensichtlich Generationen verbindet und darüber hinaus erhalten bleibt. Ich danke euch, okay. Sade, dass es schon wieder vorbei ist. Diese
ich habe immer bis zum Schluss aufgehoben.
Selbst der Jörn in der Technik applaudiert im Stehen. Standing Ovations. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ciao.
Bis dann, danke.
Hallo, bleibt trotzdem noch mal kurz dran. Ich habe nämlich noch einen Podcast-Tipp aus der ARD Audiothek für euch. Da gibt's noch jede Menge andere Musikpodcasts. Hört mal hier rein.
Die 90er. Techno, Trance und Love Parade. Und mittendrin einer, der seine Weltkarriere startet. Mark Spoon vom Musikduo Jam & Spoon. Der Frankfurter DJ lebt ein exzessives Rockstar-Leben.
Mark hinterlässt Chaos im Hotelzimmer, fährt Mietwagen zu Schrott und landet sogar im Knast auf Ibiza. Aber er war auch ein guter Freund. Sensibel, warmherzig und geliebt für seine Großzügigkeit.
2006 stirbt er mit nur 39 Jahren. Wie konnte es so weit kommen? Wir erzählen seine bisher unerzählte Geschichte. Wir, das sind Anne, bekannt als DJ Pretty Pink.
Und Felix, Musikredakteur und Podcaster vom Hessischen Rundfunk. Den Podcast Rest in Excess, das kurze Leben von Techno-Legende Mark Spoon, findet ihr jetzt in der ARD Audiothek und überall dort, wo ihr eure Podcasts hört.